Ja, wie ich das vorhin sagte, tatsächlich, meine Frau ist immer mehr und mehr so meine Leidenschaft. Warum? Ganz einfach deswegen, weil über die Jahre ich das unwahrscheinlich schätze in ihrem Leben, wie sehr sie Jesus sucht. Und es verändert unser Eheleben, das verändert unser Leben. Und das finde ich ganz gewaltig. Also diese ganze Frage oft im Leben, was ist so unsere Leidenschaft? Deswegen Leidenschaft, das ist eine Sache, denke ich, die sich aufbaut über die Jahre, das tief geht. Am Anfang sind es manchmal so Gefühle, auch so im Leben, in der Nachfolge mit Jesus, so ein Gefühl, und dann irgendwie wird dieses Gefühl wirklich zur Leidenschaft. Es geht richtig tief, das sitzt drin, es wird bestimmend und es treibt uns an. Und das ist, was ich da drunter eigentlich verstehe unter Leidenschaft. Und deswegen sage ich das auch so, weil ich das unwahrscheinlich schätze, weil wir über Jesus reden können und miteinander uns wirklich Gedanken machen können über das, was wirklich zählt im Leben. Und dass eine unwahrscheinliche Schönheit da drin verborgen ist, in dem, wenn Jesus wirklich das Zentrum ist. Und es ist einfach so ein Prozess im Leben. Und das finde ich ganz gewaltig. Das ist ja schon ein großes Thema, so Leidenschaft über Jesus. Ich muss das mal ein bisschen alles verbiegen hier. Ganze Sache. Das ist, was runterfällt. Gut. Ist ja schon, dachte ich, ist schon ein Ding, ne? So Leidenschaft und dann darüber zu sprechen, über Leidenschaft. Und dieser Text, der uns heute Morgen so vorgegeben ist, ist ja aus Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1 bis 3. Und ich lese uns die Verse vor. Und da steht: Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, und er spricht von einer Wolke, würden wir sagen, also von Menschen aus den Kapitel 11, die er erklärt, dieser Hebräerbriefschreiber, Leute, von denen wir sagen würden, die hatten echt eine Leidenschaft. Und die konnten eigentlich gar nichts wirklich dafür, die sind einfach reingenommen worden vom lebendigen Gott in dieses Leben. Die sind einfach reingenommen worden vom lebendigen Gott in die Nachfolge des lebendigen Gottes. Und es waren auch Menschen, die haben geweint, es waren Menschen, die haben gezweifelt, es waren Menschen, die haben gelogen, es waren Menschen, die haben ihr eigenes gesucht, aber letztendlich über den Weg des Lebens waren es Menschen gewesen, die wussten, das Einzige, was zählt, ist, dass ich auf diesen lebendigen Gott vertraue. Das ist alles. Ich kann nicht auf mich vertrauen, ich kann nicht auf irgendwelche Dinge vertrauen in dieser Welt, sondern das Einzige, was zählt, ist, dass ich auf den lebendigen Gott vertraue. Und es ist so spannend, wenn man dieses Kapitel 11 liest. Das ist alles, da hat sich vieles auch aufgebaut, dieser sogenannten Glaubenshelden oder Glaubenszeugen, die in Kapitel 11 drankommen in den Hebräerbrief. Die sind da reingeführt worden in viele Dinge in ihrem Leben, die sie sich nie selbst gesucht hätten. Nie. Und da spricht der Hebräerbrief eben weiter aus dem heraus und sagt: Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Also es gibt Menschen, sagt er, die sind euch vorausgegangen, und an denen könnt ihr sehen, was das bedeutet, wirklich mit in diesen lebendigen Gott auch hineinzuwachsen, in dieses Vertrauen, in diesen Glauben. Und es ist auch ein Wachstum. Und es ist manchmal mal dabei, das sind Wege dabei, die sich nie jemand irgendwie jemals ausgedacht hätte. Und Kirchenvater Augustin, den ich auch sehr schätze, der sagte das mal: Wenn wir irgendetwas anderes von Gott suchen, also irgendeine andere Belohnung von Gott als Gott selbst, dann werden wir enttäuscht. Also wenn wir irgendeine andere Belohnung von Gott suchen würden als Gott selbst, dann werden wir enttäuscht. Und was er damit ausdrückte, war, dass es viele Menschen gibt, die irgendwas tun und die natürlich auch fromm leben und die gut leben möchten, weil sie hoffen natürlich, dass sie Segen davon haben. Und Segen, das ist für uns Menschen auch noch in der westlichen Welt, ist Segen immer noch, wenn es uns gut geht. Ich glaube, da müssen wir auch nicht groß drum herumreden. Ja, ihr seid aber gesegnet. Die Kinder und die Gesundheit. Ist die Frage, was ist mit den anderen, bei denen es nicht klappt, mit den Kindern und mit der Gesundheit? Da haben wir jetzt nicht so eine richtige Antwort drauf. Naja, wir beten für euch. Aber dieser tiefe Gedanke, dass es auch Segen ist, dass wir tiefer geführt werden in Christus, in dieses tiefe Vertrauen, dass ich letztendlich an den Punkt ankomme, das auch Spurgeon mal sagte, wenn du nichts mehr hast außer Christus allein, dann hast du alles. Wenn du nichts mehr hast außer Christus allein, dann hast du alles. Also das ist der größte Segen letztendlich, und er hat es ja auch nur vom Kirchenvater Augustin übernommen letztendlich, der Spurgeon, und hat es einfach in seine Welt hineininterpretiert. Aber das ist die Wahrheit. Und die Menschen, von denen der Hebräerbriefschreiber schrieb, die hatten nichts anderes mehr als diesen lebendigen Gott. Das war alles. Es waren Menschen, die wurden verfolgt. Er spricht von Mose, der die Schande Christi als Größeres erachtet, als all den Reichtum, den er haben konnte. Am Königshof beim Pharao. Und wir lesen das so drüber, und ich lese es manchmal auch so drüber, denke ich, oh jawohl, ne? Aber eigentlich, boah, spannend. Spannendes zu sagen in einer Welt, in der ich lebe, in der ich einen Kühlschrank voll habe und ich mir auswählen kann, was ich essen will, und wenn ich es nicht habe, dann werde ich schon ein bisschen ungehalten. Ganz einfach gesagt, ich esse gern alles. Aber wenn ich dann wirklich alles serviert bekomme, ist ganz einfach gesagt, ich habe gern alles im Leben, aber wenn ich alles serviert bekomme, dann ist es doch, sieht es doch ein bisschen anders aus. Und er spricht von diesen Menschen, die verfolgt wurden um Jesu Namen willen, die zersägt wurden um Jesu Namen willen, letztendlich natürlich aus dem Alten Testament herkommend, den Gott Israels folgend, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Menschen, von denen er sagt zum Schluss, dieser Hebräerbriefschreiber in Kapitel 11, die Erde gar nicht wert war, dass sie überhaupt da waren, weil es Menschen waren, die so eine tiefe Sehnsucht hatten, für diesen einen wahren Gott zu leben und auch zu sterben. Das ist schon gewaltig. Das packt mich immer wieder, wenn ich das lese. Und wenn ich das lese und vorbereite, dann ist es auch so ein Spiegel für meine eigene geistliche Seele. Wer bin ich eigentlich wirklich? Und ich stelle mir immer mehr diese Frage, wenn ich eine Predigt vorbereite, wer bist du eigentlich wirklich da drin, Heinz? Wer bist du wirklich da drin? Wo kommst du da drin vor? Und letztendlich diese Tiefführung in Christus, letztendlich das zu haben, von dem er sagt, dieser Hebräerbriefschreiber, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Weil wir diese Wolke haben, weil wir wissen, es lohnt sich, weil wir wissen, es lohnt sich. Deswegen finde ich das auch so wunderschön, jetzt hier so viele graue Häupter. Ich werde auch wahrscheinlich noch ein richtiges graues Haupt werden. Ne? Ich finde es so schön, so diese Mischung, weil hier Menschen sitzen, so mittendrin, die haben Lebensschicksale hinter sich, Führungen Gottes, und wenn wir mit ihnen reden würden, werden wir rausgehen aus so einem Gespräch und würden sagen, es lohnt sich wirklich, diesen Jesus nachzufolgen. Lohnt sich. Denk immer noch an diese alte Frau Werner, die mal in Grunbach gelebt hat und die aus der ehemaligen Sowjetunion kam und die ich besucht hatte als Prediger. Und ich wollte einfach mal wissen, Frau Werner, wie lief eigentlich ihr Leben so ab? Sie war lutherische Christin in der Sowjetunion und sie sagte, Herr Spindler, ich habe nie was Gutes gehabt im Leben. Können wir fast sagen, typisch deutsch, ne? Aber was sie darunter verstand war, und sie hat mir das erklärt, mein Mann ist verschleppt worden im Stalinismus, meine Schwester ist gestorben, mein Schwager ist verschleppt worden, ich habe meine eigenen Kinder gehabt, ich habe die 5 oder 6 Kinder meiner Schwester noch gehabt, für die ich sorgen musste. Und dann war ich in diesem Dorf ganz allein, und dann kamen die Stalinisten und haben mir eine Schaufel mal in die Hand gedrückt und sagten, du bist doch Christ, ab heute bist du unser Totengräber. Und dann hat sie mir erzählt, wie das war, als er die Gräber ausgehoben hat. Das hat sie einfach so erzählt. Sie war so ein kleines Frauchen, die war so groß. Und dann hat sie aus ihrem Leben erzählt. Und dann sagt sie, und dann habe ich das verstanden, ich habe nie was Gutes gehabt, Herr Spindler. Aber, und dann kam das große Aber. Der Herr Jesus, der hat mich nie verlassen. Und das ist Leidenschaft. Das ist Leidenschaft. Aber der Herr Jesus, der hat mich nie verlassen. Nie. Nie. Auf den darf ich bauen, auf den darf ich trauen. Auch wenn die Tränen kommen, auch wenn die Dunkelheiten kommen. Und auch wenn dieser Schmali-Tag ein verregneter Tag ist, auf diesen Christus darf ich bauen. Weil er hat einen Weg, er hat einen Plan. Und er nimmt dieses Leben zu seinem Zeugnis. Reden wir heute Nachmittag noch ein bisschen kurz drüber. Und dieser Hebräerbriefschreiber sagt, lasst uns jede Last ablegen, weil wir wissen, es lohnt sich. Und ich muss mir das selbst manchmal sagen, ich möchte es auch ganz persönlich halten, wirklich mehr und mehr, Heinz, leg jede Last ab. Leg sie ab. Und wir sprechen gleich noch drüber. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Oder dieser Gedanke, dass wir in Geduld laufen. Dass wir standhaft laufen. Standhaft bleiben, so wie wir manchmal als Menschen standhaft auf unsere Meinung bleiben. Ist es nicht manchmal so? Standhaft. Nein, es ist so, wie es ist. Und schwarz ist weiß. Und du kannst du mir erzählen, was du möchtest. Schwarz ist weiß. Nicht, ne? Waldraut. Zerstörst meinen ganzen Vormittag. Aber wir verstehen das, ja? Dieses standhafte Ausharren. Was harren wir manchmal aus in Unversöhnlichkeit? Was harren wir da manchmal aus? Was harren wir da manchmal aus in Bitterkeit? Was können wir da ausharren als Menschen und dranbleiben als Menschen? An diesen Warten, warte nur, der Tag wird noch kommen, da wirst du das auch noch sehen. Und er sagt, der Hebräerbriefschreiber, Leute, haltet standhaft aus in eurem Lauf mit Jesus. Es lohnt sich, es lohnt sich. Aber das werdet ihr nur, wenn er ablegt. Und er sagt, in diesem Kampf, der vor uns liegt, es ist ein Kampf. Für manche ist es eher ein Krampf, dieses Leben mit Christus. Aber der Bibelschreiber sagt, es ist ein Kampf. Es ist nichts Einfaches. Es ist ein Abenteuer, wenn wir da uns auf den Weg machen. Es wird gerungen um unsere Seele, um unsere Gedanken, um unsere Wünschen. Es wird darum gerungen, dass ich nicht sage, meine Frau ist meine Leidenschaft, sondern andere Frauen sind meine Leidenschaft. Wisst ihr, meine Arbeit ist meine Leidenschaft. Meine Hobbys sind meine Leidenschaft. Es wird darum gerungen, dass wir eben nicht zusammenbleiben, bis der Tod uns scheide. Das ist ein Kampf. Und da müssen wir dranbleiben, sagt er. Und da könnt ihr dranbleiben. Und ich gebe euch einen Tipp, sagt er, indem wir hinschauen auf Jesus. Nicht auf uns. Schaut bloß nicht auf euch. Ja, manchmal lohnt es sich, auf sich selbst zu schauen. Und wenn ich manchmal auf mich selber schaue, und das darf ich über die Jahre lernen, und ich sage dürfen, weil es wirklich ein Dürfen ist, ich darf lernen, wer ich eigentlich wirklich bin. Und wenn ich auf mich schaue, dann steht da manchmal so ein zaghaftes Wesen, ein eitles Wesen. Ein Wesen, das manchmal tatsächlich von Lüsten hin und her gerissen ist. Ein Wesen, das zum Hochmut neigt. Ein Wesen, das auch manchmal zu seinen eigenen Vorteilen suchen neigt. Das steht so alles hier und noch mehr. Und er sagt, es ist nicht schlecht, wenn du da drauf schaust. Aber dann schau auf Jesus. Schau auf Jesus, der so ganz, ganz anders ist und der dieses Leben verändert, der dieses Leben verwandelt, der was ganz Neues macht. Deswegen schau hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Es ist nicht deine Kraft, es ist nicht deine Weisheit, es ist nicht deine Überzeugung, sondern es ist das Wirken des Geistes Gottes, dass du glauben darfst an diesen Christus. Er ist der Anfänger und er ist auch der Vollender. Du wirst es nie hinausführen, diesen Glauben, aber Jesus hat ihn schon längst hinausgeführt. Von dem spricht der Hebräerbriefschreiber. Er ist der Anfänger und der Vollender, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Weil manchmal ist dieses Leben, wird man müde. Und wir verlieren manchmal den Mut. Man sagt, ich will nicht mehr und ich kann auch nicht mehr. Und ständig diese Predigten und ständig sollte ich und ich müsste und nichts davon schaffe ich. Und er sagt, achtet doch auf ihn, damit ihr nicht müde werdet. Weil das liegt in der menschlichen Natur, müde zu werden. Müde und matt. Sagt der Apostel Paulus in Galaterbrief auch, am Gutes tun, Leute, lasst uns nicht müde werden. Eigentlich dieses Wort müde heißt auch irr werden, wirr werden. Man kann richtig wirr werden daran. Was soll das eigentlich alles noch? Das ist so der Gedanke, der dahinter steckt. Wenn dann noch was reinbricht und noch was ins Leben kommt und noch und noch und noch und es scheint ja nie aufzuhören. Was soll das alles noch? Und unter Umständen, weil ich Jesus nachfolge, Nachteile über Nachteile über Nachteile. Sonst könnte ich vielleicht auch da in meinem Betrieb schon ein bisschen weiter vorne sein. Aber ich habe da mal einen Entschluss getroffen in meinem Gewissen. Ich werde bestimmte Sachen nicht tun. Und das hat mich daran gehindert, weiterzukommen. Und jetzt muss ich immer den anderen zuschauen, wie die da vorne vorturnen und da vorne sind und die den Erfolg haben. Das kann schon nagen. Kann schon nagen. Das kann nagen in der Schule, das kann nagen in deinem Studium, das kann nagen in deiner Ausbildung. Scheinbar immer die anderen. Die haben immer irgendwie, das gelingt immer. Und es kommt auf im Leben, in der Nachfolge mit Jesus. Und er sagt, schaut hin auf Jesus, dann werdet ihr nicht müde. Wenn er auf euch guckt und die Umstände, dann werdet ihr müde. Dann sagt er, nee, ach, lass mal's. Oder schrauben ein bisschen zurück. Ziehen ein bisschen die Bremse an. Nicht zu euphorisch mit Jesus. Und dieses Leidenschaft, das ist ja eine ganz spannende Sache so, dieses Wort Leidenschaft, diese große Begeisterung ausgeprägt, eine sehr ausgeprägte Neigung zu etwas, auf Genuss. Und man könnte so sagen, habe ich mir aufgeschrieben, Leben, Gaben und ausgeprägt auf den Genuss von Jesus, ihn im Zentrum zu haben, im Leben. Von dem schreibt der Hebräerbriefschreiber, eine Passion für etwas zu haben. Was man sich immer wieder zu besitzen sucht, was ich immer wieder besitzen möchte, das will ich immer wieder haben, immer wieder. Und deswegen ist ja das ein spannender Gedanke, so brannte nicht unser Herz? Das war doch so, oder? Sagen diese Emmaus-Jünger. Das war doch so, oder? Und unter Umständen, und es wäre ganz normal, wenn heute Geschwister hier sitzen und sagen, das war doch mal so, oder? Das war doch mal so. Weil die Statistik sagt, nach 10 bis 15 Jahren flacht vieles ab im Leben. Gemeinden stagnieren dann plötzlich nach 10 bis 15 Jahren. Die neu gegründet wurden und da war ein Drive drin, eine Emotion, da war eine Freude drin, da war nichts zu viel. Und nach 10 bis 15 Jahren plötzlich, wo sind denn all die Leute, Mensch? Ich brauche doch nur einen, der einen Stuhl aufstellt. Vor 10 Jahren, da waren 20 da. Also es ist ganz normal. Das heißt, dieses auch, sich wieder dran zu erfreuen, zu sagen, das will ich wieder haben. Also wenn eine gewisse Gewohnheit eintritt im Leben. Wisst ihr? Also diese gewisse Gewohnheit im Leben. Okay, wir lesen unsere Bibel noch, wir beten auch noch. Und das ist ganz normal. Das gehört auch dazu. Aber vom Geist Gottes her geprägt ist diese tiefe Sehnsucht in dem Leben, das Jesus gehört. Ich will das wieder besitzen, das soll wieder zurückkommen, das soll mein Leben wieder bestimmen. Weil sonst bestimmen andere Dinge mein Leben. Damals, als wir Jesus erkannt haben und der Hebräerbriefschreiber schreibt in Vers 3, achtet doch auf ihn. Dieses Wort achten heißt eine allumfassende Wahrnehmung von Jesus. Achtet doch auf ihn. Nehmt Jesus wahr, Leute. Nehmt ihn wieder wahr. Es kann verloren gehen.
Jesus, ich will dich wieder wahrnehmen. Das will ich wieder sehen. Ich will dich wieder sehen. Ich möchte das gern wieder im Zentrum meines Lebens haben, nicht meinen Dienst. Damals gab es nur ihn. Offenbarung Kapitel 2, Vers 4. Spricht der Herr Jesus zur Gemeinde in Ephesus. Ihr habt alles richtig gemacht. Ehrlich, ihr habt alles richtig gemacht. Ihr habt sogar die Nikolaiten überführt und ihr habt sie ausgestoßen. Also diese Leute, die alle unzüchtig waren, es war alles richtig. Aber ich habe wieder dich, du hast die erste Liebe verlassen. Deine erste Sehnsucht hast du verlassen. Da bist du weg. Und es spiegelt sich in verschiedenen Sachen, spiegelt sich das wieder. Und es ist schon interessant, dass Jesus das der Gemeinde eigentlich 60 Jahre nach seiner Himmelfahrt muss er das einer Gemeinde sagen. Du hast die erste Liebe verlassen. Also es ist auch normal. Du hast Statuten aufgestellt, du hast alles richtig gemacht. Du hast die richtige Theologie, das passt alles bei dir. Du hast sogar die richtigen Lieder. Nur, dass die erste Liebe verlassen. Und ich finde es sehr interessant, wenn zum Beispiel, wenn wir diese Redewendung gebrauchen, wo zwei oder drei in Jesu Namen versammelt sind. Ich habe lange darüber gearbeitet, über diesen Gedanken, wo zwei oder drei in Jesu Namen versammelt sind. Was bedeutet es zur Tiefe? Wo zwei oder drei in der Liebe Jesu versammelt sind. Nicht einfach nur im Namen Jesu, weil wir einen Namen nach Jesus gehören. Sondern wenn wir diesen Kontext lesen im Evangelium, ist sehr interessant, um was es da eigentlich wirklich geht, wenn es zum Schluss zu dieser Frage kommt. Einmal sagt Jesus zu seinen Jüngern im Markus-Evangelium, wenn ihr irgendwas gegeneinander habt, vergebt's, weil sonst ist keine Kraft mehr da. Also übertragen jetzt. Spannend, das mal zu studieren, was bedeutet es eigentlich wirklich im Namen Jesu? Und letztendlich hat Jesus seinen Jüngern nur eine Sache mitgegeben. Ich gebe euch nur ein Gebot gebe ich euch, dass ihr euch liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wenn das nicht ist, dann seid ihr auch nicht im Namen Jesu versammelt. Ist tatsächlich so. Der Form nach schon. Aber nicht in dieser Leidenschaft. Eigentlich in dieser Leidenschaft Jesu versammelt, dass Jesus wirklich dieses Zentrum ist. Und der Apostel Paulus sagt im Korintherbrief, im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 3, sagt er den Korinthern eine Sache mit auf den Weg und sagt, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Das fürchte ich, sagt der Apostel Paulus. Ich habe nicht viel Furcht im Leben, würde er sagen, aber das fürchte ich. Und zwar, was das bedeutet, diese Einfalt, dieses Wort heißt Geradheit gegenüber Jesus Christus. Geradheit. Und deswegen könnte man sagen, hier in diesem Hebräerbrief, dieses Ansehen, das ist das Erste, schaut hin auf die, die euch vorausgingen, an denen ihr sehen könnt, es lohnt sich. Und das Zweite, legt ab, ablegen, ablegen, ansehen, ablegen. Diese Verhaltensweisen, die nicht, wir würden sagen so in Neuhochdeutsch, Jesus-like sind, die nicht das Wesen von Jesus widerspiegeln. Und der Hebräerbriefschreiber, der gibt uns einen Tipp gleich in diesem Kapitel mit. Und er sagt in Vers 12, darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie. Da geht es ums Gebet auch. Also darum richtet wieder auf. Er würde es ja nicht gesagt haben, wenn es nicht niedergebrochen wäre. Sondern er sagt es, aus dem Grund heraus, darum, Leute, richtet wieder auf. Und macht gerade Bahnen für eure Füße. Damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jemand sagte mal in Amerika, das fand ich ganz toll, gibt es ein Ministry unter Teenagern, die viele aus zerbrochenen Elternhäusern kommen, drogensüchtig waren und. Diese Leute, die sind innerlich noch nicht fertig mit dem Leben. Die haben noch irgendwelche Lüste und Gelüste. Und bei Teenagern ist es ja so, die können das noch nicht so verbergen, ne? Wie wir dann irgendwann mal. Und dann hat jemand mal gefragt, du Mensch Greg, wie ist es eigentlich mit diesen jungen Leuten? Wie kannst du mit denen auf die Straße gehen? Das geht doch gar nicht, Mensch. Und dann sagt er, they heal on the way. Die werden heil auf dem Weg. Wenn du dich auf den Weg machst mit Jesus, kommt Heilung. Da geschieht was und das sagt eigentlich dieser Hebräerbriefschreiber aus, richtet eure Füße auf die gerade Bahn. In Epheserbrief, seid gestiefelt, dass ihr das Evangelium raustragt. Damit das Lahme nicht vom Weg abkommt. Jagt nach dem Frieden mit jedem Mann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst. Achtet darauf. Mir hat es sehr gut gefallen am Bodenseehof. Wir hatten, als wir da lebten, wir haben so eine Abmachung gehabt unter uns Mitarbeitern. Das war ein Abenteuer, das war ein Kampf und das war nicht immer einfach. Aber the absent is safe. Der nicht da ist, der ist sicher. Über den wird nicht geredet. Und das war auch eine Übung, das hat uns ein paar Jahre gebraucht. Aber, und da haben wir gemerkt oft, was da für Bitterkeit manchmal da ist, was da für bittere Wurzeln da sind, wenn wir Dinge sagen, so aus der Enttäuschung heraus, aber wir sagen es natürlich nicht, weil wir enttäuscht sind, wir wollen es nur anmerken. Ja, aber nicht, weil wir enttäuscht werden, nee. Wir doch nicht, wir sind so fromm, wir beten auch, wir sind nicht enttäuscht. Aber hier beschreibt er das und sagt, dass eine bittere Wurzel aufkommt. Also das ist auch so eine leicht umstrickende Sünde. Das ist wie, er nimmt dieses Bild von einem Spinnennetz, so eine, das kann man fast nicht wahrnehmen und dann plötzlich ist es da und es hat dich gelähmt und es geht nicht mehr weiter. Und er sagt, dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei, wie Esau, der um seine Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. In Kapitel 13 sagt er, bleibt fest in der brüderlichen Liebe, bleibt fest in der brüderlichen Liebe, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Denn durch sie haben etliche, ohne ihr Wissen, Engel beherbergt. Gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leib leben. Denkt daran, also denkt nicht immer an euch. Denkt an die anderen. Schaut auf die anderen. Eure Geschwister, die oft gefangen sind, wo es oft nicht weitergeht. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt und die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe, sei frei von Geldliebe. Das ist eine Herausforderung für uns in der westlichen Welt. Wir haben in Amerika eine Gemeinde besucht, meine Frau und ich, und da war so eine riesige Gemeinde, Megachurch, und da gab es dann eine Führung für den Neubau, und als wir da durchliefen durch diesen Neubau, sagte jemand, also das ist echt ein super Gebäude hier, und dann sagte dieser Bauleiter, ja, ist es, nur haben wir jetzt ein Problem, wir haben ein finanzielles Problem. Weil die Leute, die potenziellen Geldgeber waren, haben die Gemeinde verlassen. Warum haben sie die Gemeinde verlassen? Weil unser Hauptpastor sich einmal erdreistet hat, an einem Sonntagmorgen das Thema Scheidung in die Predigt einzufügen. Aber das ist Privatsache. Das lasse ich mir von niemandem sagen. Und dann plötzlich werden Pastoren sogar mundtot gemacht, weil man weiß, oh, wenn ich das jetzt anschneide, dann fließt nichts mehr. Und dann kann das passieren, ein Freund von mir, der schon nicht mehr lebt, der arbeitet auf einer Bank und er sagte einmal zu seiner Chefin, ich kann das und das nicht machen. Und seine Chefin sagte, aber Sie wollen doch auch mal Filialleiter werden. Und er sagte, ab heute nicht mehr. Ab heute nimmer. Und es kann dann manchmal zu Sachen führen in unserem Leben, die wir nicht mehr in der Hand haben, die wir nicht mehr in Kontrolle haben. Wisst ihr, das andere, das Verdorbene, das wissen wir ja alles. Aber er listet es nicht umsonst auf, dieser Hebräerbriefschreiber, weil damals schon, das eine große Spannung war. Und wir könnten da weiter verfahren, nur noch eine Stelle des Ablegens in Epheserbrief Kapitel 4. Da geht es um Ablegen und um Anlegen, diesen neuen Menschen angezogen. Und er sagt dann ab Vers 25, darum legt die Lüge ab, redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, damit, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Also vorher bittet um Vergebung. Bittet um Vergebung. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen, etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Das ist ein guter Gedanke. Damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Nicht so wie dieser Narr in Lukas Evangelium, der sagt, oh, jetzt habe ich aber genug, noch größere Scheune, noch. Und Gott sagt, in dieser Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Was hast du dann davon gehabt? Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt, damit es es aufrichtet. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig. Vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat. Also dieses Ablegen, wenn ich das vorhin so sagte von der Bank, das heißt nicht, dass jeder, der auf der Bank arbeitet, irgendwie irgendwelche komischen, krummen Dinge macht. Ja, ganz wichtig. Sonst müsste ich ja mein Geld auch scharren unterm Bett. Ne, Martin. Mit Martin darf ich ein bisschen Späßchen machen. Aber das ist ganz klar. Aber ihr versteht dieses Beispiel. Da kommst du in eine Situation rein, das kannst du als Automechaniker, als Koch erleben, das kannst du als Verkäufer erleben. Da kommst du in eine Situation hinein. Und ich weiß doch, eigentlich bräuchte ich das Geld. Eigentlich. Und dann wird es schwierig. Und der Hebräerbriefschreiber, der macht uns Mut. Eigentlich braucht ihr Jesus. Ihr braucht Jesus im Zentrum, ihr Lieben. Dann wird es andere euch nicht knechten. Das wird euch nicht knechten. Wenn ihr Jesus im Zentrum habt. Und das ist für mich eine riesen Herausforderung, wenn ich darüber spreche, tatsächlich. Das ist so spannend, so dieses, habe ich Jesus wirklich im Zentrum? Und ich merke, wie mich manchmal dieses plagt und jenes plagt und diese Gedanken und jene Gedanken. Ja, und deswegen ist es für mich selber toll, darüber sprechen zu dürfen wieder. Und deswegen sagt er ja, das zum Schluss, dieses Anlegen, das Ziel, also ich habe es mal so genannt, dieses Anlegen legt an, auf das Ziel. Und dann seid ihr voll konzentriert und deswegen sagt er, schaut hin auf Jesus. Schaut hin auf Jesus. Und uns gegenseitig helfen, wieder auf Jesus zu schauen. Wisst ihr, nicht auf den Donald Trump zu schauen. Ist auch spannend, wenn ich das manchmal lese, auch in unseren evangelikalen Zeitungen. Was wissen wir nicht alles? Und wir wissen alles. Aber wir scheinen vergessen zu haben, dass Jesus im Regimente sitzt. Jesus sitzt im Regiment. Und es ist die Wahrheit. Und manchmal müssen wir uns gegenseitig ermutigen und sagen, du schau mal wieder hin auf Jesus. Er ist das Ziel. Er ist der Bestimmer. Dietrich Bonhoeffer sagte, das Kreuz Christi zu erkennen als die unüberwindliche Liebe Gottes zu mir wie zu meinen Feinden, das ist die größte Klugheit. Das Kreuz Christi zu erkennen als die unüberwindliche Liebe Gottes zu mir wie zu meinen Feinden, das ist die größte Klugheit. Das möchte ich erkennen, was ist da eigentlich wirklich geschehen. Und manches Mal, ihr Lieben, kann es passieren, dass wir in einem Leben leben, wisst ihr, wir haben uns was angelesen, wir haben uns was angelernt, wir haben uns etwas angehört, es ist uns antrainiert worden, aber es ist nicht im Herzen drin. Und Leidenschaft kann man sich nicht antrainieren. Das geht nicht. Es wird gegeben vom Geist Gottes, diese Leidenschaft, ich will dich im Zentrum haben, Jesus. Philipper 2, Vers 13, Er, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Also wenn ich sage, ich würde so gerne dich im Zentrum haben, Jesus, dann ist es schon das Wollen des Geistes Gottes. Und dann darf ich beginnen und sagen, Jesus, danke, dann wirst du es auch machen. Dann bin ich gespannt, wie das aussieht, dass du meine Leidenschaft bist. Bewegt von dir. Und das ist mehr und mehr, was ich Menschen sage heute. Was soll ich sagen? Mehr Bibel lesen? Hier sitzen Menschen garantiert, die sagen, ich lese schon genug Bibel. Und mein Herz ist so kalt mittlerweile. Es ist so beladen von Sorgen. Also was soll ich denn noch machen? Noch mehr beten? Boah. Ich habe mir schon ein paar Bücher gekauft über das Gebet und ich versuche das auch durchzuführen. Und mir kam mal eine junge Frau entgegen, das habe ich ja auch letzte Woche am Dynamis erzählt, die hing fest in einem Lebensstil, da hat sie sich geschämt dafür und kam nicht raus aus diesem Lebensstil. Und sie stand so vor mir und ich kannte sie gar nicht und die hat jetzt natürlich erwartet von mir, weil sie auch bei anderen Seelsorgern schon war, dass ich ihr auch ein paar Tipps gebe. Und das Einzige, was mir einfiel, war, hast du schon mal begonnen, Jesus jeden Morgen dafür zu danken, dass er der Sieger ist? Dann schaut sie mich an, nö. Und dann sagte ich, mach das mal. Und ging dann, und ich habe mir innerlich gedacht, boah, das war eine billige Antwort. Und ein paar Wochen später schrieb mir diese junge Frau einen Brief und sagte, ich habe begonnen, das jeden Morgen zu sagen. Und mein Leben hat sich total verändert, weil der Fokus auf Jesus dann plötzlich lag. Nicht auf meinem Versagen, nicht auf meine Schuld, weil die Schuld ist ja ans Kreuz getragen. Mein Versagen ist ans Kreuz getragen. Das Versagen von meinem Nächsten ist auch ans Kreuz getragen, Leute. Die Boshaftigkeit meines Nächsten ist auch ans Kreuz getragen. Die Bitterkeit ist ans Kreuz getragen. Ist alles ans Kreuz getragen. Und wenn ich den habe im Zentrum, der ans Kreuz ging für alle Schuld der Welt, Christus, dann verändert sich auch was im Herzen. Und das möchte dieser Hebräerbriefschreiber gerne seine Leute ermutigen. Habt ihn im Zentrum. Schaut, wenn ich mit meiner Frau, wenn wir am Frühstückstisch sitzen und wissen jetzt gar nicht so ganz genau, wo wir hinschauen sollen, weil uns gegenseitig können wir nicht anschauen. Irgendwann haben wir alles gesehen in der Wohnung. Ihr versteht es, ne? Manche wenigstens. Dann habe ich eigentlich nur eine Wahl und sagen, Mensch, was bin ich für ein Egoist? Warum habe ich nicht Jesus im Zentrum? Deswegen ist es zwischen uns Bitterkeit, weil Christus nicht im Zentrum ist. Das ist es. Weil ich möchte, was ich will. Und er sagt, achtet auf Jesus, schaut hin auf ihn, seid auf ihn fokussiert, weil in ihm sehen wir den Schöpfergott, der alles verändert. In Jesus Christus sehen wir den Schöpfergott, der alles verändert, der alles neu machen kann, das kann er wirklich. Er kann das wirklich. Er kann Menschen von Grund auf erneuern, total neu machen, das Denken neu machen, eine neue Sicht geben fürs Leben. Er, Johannes 1, Vers 29, siehe, sagte Johannes, siehe, schaut hin, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt getragen hat. Schaut hin, schaut doch hin. Matthäus 27, Vers 54, der Hauptmann sagt, das war wirklich der Sohn Gottes, der am Kreuz hing. Das war wirklich der Sohn Gottes, das war wirklich ein Gerechter, der war wirklich gerecht. Und das wirkt Freude. Und deswegen konnte der Apostel Paulus schreiben in Philipper Kapitel 3, Vers 1, dass ich euch wieder sage, werde ich nicht müde, freut euch, freut euch. Und nicht unbedingt an den Lebensumständen, ihr Leben, sondern an dem, der im Zentrum ist, diese Umstände, Christus, der das Zentrum ist. Das ist wirklich das Zentrum. Deswegen sagte der Augustin, wer von Gott irgendeine andere Belohnung sucht als Gott allein, der lebt total verkehrt. Und das soll unsere Belohnung sein, was Gott sagt zum Abraham in 1. Mose Kapitel 15. Ich bin dein Erbe, Abraham. Ich bin dein Erbe. Ich. Und darüber staunen, lernt zu staunen. Und das ist ein Lebensprozess, das ist ein Weg, aber der verändert. Aber lasst euch nicht aufhalten auf diesen Weg. Auf diesen Weg die Freude in Jesus und die Freude über Jesus. Die Freude in Jesus, du bist Herr in dieser Situation, Jesus. Und die Freude über Jesus, dieses tiefe Vertrauen. Und deswegen sagt Jesus nicht umsonst in Matthäus 6, 33, trachtet nach dem Reich Gottes. Trachtet nach seinem Reich. Trachtet nach dem. Und ihr wisst ja, wir werden ja Missionare genannt. Und mittlerweile frage ich mich, was ist das eigentlich wirklich, ein Missionar? Und mir geht es eigentlich mehr darum, dass ich sage, wenn Menschen uns erkennen als Jesus-Menschen, dann ist mehr davon, das ist eigentlich unsere Bestimmung, ein Jesus-Mensch zu sein. Und ich alleine trachte nicht nach dem Reich Gottes, aber Jesus trachte nach dem Reich seines Vaters. Deswegen schaut hin, deswegen lasst es zu, dass Jesus das Zentrum sein darf. Und für mich ganz praktisch ist es oftmals so, viel zu selten noch, aber oftmals so, dass ich morgens aufwache und sage, Herr Jesus, es ist dein Tag, es sind deine Augen, es ist dein Mund, es sind deine Ohren, es sind deine Hände und es sind deine Beine. Es hilft mir manchmal, ganz bewusst, ganz direkt. Anstatt durchzustarten mit irgendwas. Es ist dein, Herr Jesus. Und das tue ich noch viel zu selten. Ansonsten suche ich, wenn ich nicht das Reich Gottes suche und Jesus, suche ich mein Recht, meine Freude, meine Gerechtigkeit, meine Versorgung, meine Segnungen, meine Befriedigungen und bleib unbefriedigt zurück. Und bleibe unbefriedigt zurück. Also es heißt, den Segnenden, den Gerechten, den Friedefürsten, der mich rechtfertigt durch sein Blut, im Zentrum zu haben. Und deswegen zum Schluss, Apostel Petrus schreibt in 1. Petrusbrief Kapitel 1, Vers 18, und er sagt da aus, und sagt, dass ihr durch das Blut von Jesus freigekauft seid. Freigekauft. Ihr müsst nicht mehr, sagt er, so leben. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber, mit Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen, unbefleckten Lammes. Und das darf ich auch jedem Drogensüchtigen sagen, das darf ich jedem sagen, der, was weiß ich, was für eine Sucht hat. Und wenn es nur die Ehrsucht ist, du bist freigekauft. Freigekauft. Ich bin genauso freigekauft. Das muss ich mir manchmal wieder sagen lassen vom Wort Gottes. Du bist freigekauft, Heinz. Freigekauft. Du musst nicht mehr so leben. Du musst nicht mehr so leben. Deswegen ist es ein guter Kampf eigentlich für dein Leben und für uns als Gemeinde, wenn wir unterwegs sind, uns gegenseitig zu helfen, Jesus im Zentrum zu haben. Und auf wirklich mehr auf Jesus wieder hinzuweisen, auch in unseren Gemeinden auf Jesus. Meinst du, das ist, hilft es wirklich? Wir legen das Jesus hin, wir sprechen von Jesus, wir reden über Jesus und wir lassen ihn reden in unser Leben hinein. Und ich möchte es ganz bewusst sagen, dieses Thema Leidenschaft, diese Passion, ich weiß, was das bedeutet, wenn es verloren geht. Und wir hatten einen schweren Unfall letztes Jahr in Serbien gehabt und das hatte ich eine Notoperation vor mir und ich saß da auf diesem Wägelchen, das da in den Operationssaal reingeht und das war dann so und das auch ganz persönlich, ich muss mir alles ablegen und dann sagt der Krankenpfleger zu mir und nur so, just by the way, your underpants as well. Also wollte ich nur sagen, auch ihre Unterhosen sollen sie ausziehen. Und ich saß dann so auf diesem Wagen drauf und dann plötzlich kam es und ich fragte mich, wer bin ich eigentlich wirklich? Wer bin ich eigentlich? Die Summe meiner Worte, der Predigten, die ich gehalten habe, Fackelträger, Leiter, Missionar in Serbien, erfolgreich, was weiß ich. Und dann kam das so in mein Leben und das war so gewaltig. Ich liebe dich, Heinz. Du bist nackt und bloß, das ist alles, was du bist. Das habe ich mir nicht eingeredet, es war plötzlich da. Du bist nackt und bloß, das ist alles, was du bist. Hilflos, voller Angst. Aber ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist, was du bist. Ein geliebtes Kind von Christus, erkauft durch mein Blut, und ich werde dich nicht loslassen. Ich werde dich nicht loslassen. Und ich bringe dich durch. Möge Gott uns segnen dazu, Christus im Zentrum zu haben. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Wort, das auch in mein Leben hineinspricht. Und das, was jetzt rein wirklich nur menschlich war, dann nimm's doch weg und lass doch das zählen, was tatsächlich von deinem Geist gewirkt war. Du bist der Einzige, der uns manchmal von dieser leicht umstrickenden Sünde befreien kann, schon längst befreit hat am Kreuz von Golgatha. Manchmal von dieser Ehrsucht, von unseren Aberglauben, ich glaube schon, aber, von diesem Misstrauen manchmal dir gegenüber, deinem Wort gegenüber. Von den Dingen, die uns scheinbar Befriedigung bringen und uns doch leer zurücklassen, was es auch immer sein mag. Herr Jesus, du kennst uns durch und durch. Und Herr, schenke uns, wie wir hier versammelt sind, dass wir dich mehr und mehr erkennen dürfen. Dieses Kreuz Christi zu erkennen als Gottes unüberwindliche Liebe zu mir wie zu meinen Feinden. Dass wir dich als dieses wirklich dieses größte Juwel erkennen dürfen, das man haben kann im Leben. Und das man auch trägt im Sterben. Wie das die Frau Werner auch so erleben durfte. Herr, danke für diesen Tag, dass du gegenwärtig bist und danke, dass du uns lehrst, in deiner Freude zu leben, an der Freude der Auferstehung, der Freude der Vergebung, der Freude dieser Kraft Gottes, die wirklich Leben neu macht. Und du weißt, wer heute Morgen hier ist und sich diese Leidenschaft zurückwünscht. Danke, dass es nicht viel braucht, als nur das, Jesus, rede nur ein Wort. Du weißt, wer heute Morgen hier ist und von dieser Leidenschaft nur von Hören und Sagen immer wieder gehört hat. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass auch nur dieses Danke benötigt. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Dass du dein Leben offenbarst, Herr, unter uns. Wir haben es nötig. Und die Welt, in der wir leben, hat es auch so bitter nötig. So preise ich dich, dass du treu und gerecht bist und dass wir dir vertrauen dürfen. Amen.